Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Der Büchermarkt heute mit zwei Geburtstagen. Der eine ist eine Wiedergeburt. Michael Faber legt den Verlag Faber und Faber wieder auf, den er 1990 zusammen mit seinem Vater Elmar gegründet hatte. Gleich ein Gespräch mit Michael Faber über die Schizophrenie des Geschäftsführers und zugleich Programmleiters. Vorher erinnern wir an den galizischen Romancier Josef Roth, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. 13 Romane, 8 Erzählungen, Gedichte, dazu hunderte von Feuilletons, Reisegeschichten und Rezensionen. Roths Werk ist gewaltig. Dabei wurde er gerade einmal 44 Jahre alt. Zum 125. Geburtstag liegen nun zwei Neuausgaben vor. Der frühe Roman »Rebellion«, ergänzt durch thematisch verwandte Feuilletons, und das Spätwerk »Beichte eines Mörders«, erzählt in einer Nacht. Angela Gutzeit hat sie gelesen und umkreist nun Josef Roths Leben und Werk.
Roth war ein Legendenerzähler, was sein Leben betrifft. Aber die Verwerfung seiner Zeit gab er mit einem klaren und unbestechlichen Blick wieder. Ironisch, nicht selten böse, oft jedoch mit einem wehmütigen Unterton. In Roths Romanwerk ähneln sich die Figuren und Schauplätze, wobei sie Grunderfahrungen seines eigenen Lebens widerspiegeln. Die prägendste war für diesen galizischen Juden aus Brody der Erste Weltkrieg mit dem Zusammenbruch des Habsburgischen Reiches. In einer persönlichen Bemerkung zum Vorabdruck seines Romans »Radetzky-Marsch« schrieb er:
»Ein grausamer Wille der Geschichte hat mein altes Vaterland, die österreichisch-ungarische Monarchie, zertrümmert. Ich habe es geliebt, dieses Vaterland, das mir erlaubte, ein Patriot und ein Weltbürger zugleich zu sein, ein Österreicher und ein Deutscher unter allen Völkern. Ich habe die Tugenden und die Vorzüge dieses Vaterlands geliebt, und ich liebe heute, da es verdorben und verloren ist, auch noch seine Fehler und Schwächen.«
Die geschichtlichen Abläufe vor und nach 1918 bedeuteten für Millionen Menschen Vertreibung, Versehrtheit, Tod. Nicht zuletzt die galizischen Juden mussten nach ihrer Flucht vor der zaristischen Armee eine neue Heimat finden. Roth war zwar freiwilliger Kriegsteilnehmer gewesen, aber die Folgen hatten ihn für den Rest seines Lebens gezeichnet. Der Schriftsteller, der zunächst in Lemberg und Wien lebte, dann in Berlin Karriere machte, zeigte sich in seiner frühen Phase als genauer Chronist des Nachkriegselends. Er kannte das Leben in den Hinterhöfen Berlins, die Gesichter der vom Krieg Versehrten. Die Figur des Gescheiterten und Gestrandeten sollte so auch zu der wohl auffälligsten Konstante in Roths Romanen werden. Im Roman »Die Rebellion«, erstmals 1924 im Berliner Verlag »Die Schmiede« veröffentlicht, nun bei Wallstein in einer Neuausgabe erschienen, ist es der einbeinige Kriegsheimkehrer Andreas Plum, für den sich die Nachkriegssituation in seiner Heimatstadt Berlin zunächst zum Guten zu wenden scheint. Der Invalide erhält eine Lizenz für das Drehorgelspiel, was er als besondere Auszeichnung wertet und ihm das Gefühl verleiht, im Gegensatz zu anderen Versehrten und Leidenden auf der richtigen Seite zu stehen.
Nur Andreas Plum war mit dem Lauf der Dinge zufrieden. Er hatte ein Bein verloren und eine Auszeichnung bekommen. Viele besaßen keine Auszeichnung, obwohl sie mehr als nur ein Bein verloren hatten. Andreas Plum freute sich, wenn er die anderen leiden sah. Ein Invalider durfte auf die Achtung der Welt rechnen. Ein ausgezeichneter Invalider auf die der Regierung.
Diese grenzenlos naive Weltsicht kann nur zerstört werden. Und so geschieht es auch. Andreas Plum mag zunächst sein Glück kaum fassen. Sein Drehorgelspiel in den Hinterhöfen verschafft ihm ein bescheidenes Einkommen. Und schließlich gewinnt er damit auch noch die Zuneigung der drallen Witwe Katharina Blumig. Auf dem Höhepunkt des Glücks erfolgt der Absturz. Eine unglückliche Verkettung lässt Plum in eine tätliche Auseinandersetzung geraten. In völliger Verkennung der Macht- und Herrschaftsverhältnisse landet der Invalide im Gefängnis. Nicht nur die Witwe Blumig lässt ihn fallen, auch sein Glaube an Gott und die weltliche Obrigkeit geht in die Brüche. Es ist einfach grandios, wie Roth seine Figuren in diesem Nachkriegs-Berlin zeichnet. Er zeigt die einen in ihrem nackten Elend, die anderen in ihrer bürgerlichen Selbstgefälligkeit, wobei ihnen gleichermaßen eine gewisse Verschlagenheit eigen ist, wenn es die Umstände erfordern. Die Neuausgabe des Romans »Die Rebellion« bei Wallstein hat der Germanist und Schriftsteller Ralf Schock besorgt. und im Text eine Auswahl von Roths Feuilletons aus der Zeit zwischen 1919 und 1924 hinzugefügt, die damals in den wichtigsten Zeitungen seiner Zeit erschienen sind. So wird deutlich, wie stark bei Roth Literarisches und Feuilletonistisches ineinandergreift. Beide Genres gleichermaßen zeigen Roth als Sprachkünstler, dessen Texte eine intensive atmosphärische Dichte aufweisen. In der Wiener Arbeiterzeitung war am 7. November 1923 unter der Überschrift »In der Region des Hungers« dieser Text von Roth zu lesen.
Die Elendsstraßen im Berliner Norden, der Hunger im sächsischen Industrierevier, der tägliche blutige Kampf um ein Stück Brot, um ein Pfund Kartoffeln in all den Städten Mittel- und Norddeutschlands, dessen Zeuge ich in den letzten Wochen so oft war, ich dachte, das hätte mich gehörig abstumpfen lassen müssen gegen die Schrecknisse der Not. Doch diese eintönige, graue Symphonie des Elends hat Steigerungen, wie sie die Fantasie keines Menschen ersinnen kann. Vor der grausamen Wirklichkeit dieser Bilder erscheinen die aufrüttelndsten Schilderungen schal und nichtig.
Grundlage der Edition des Romans »Die Rebellion« ist das handschriftliche Manuskript Roths aus dem Nachlass, der im Marbacher Literaturarchiv lagert. Ein sorgfältig mit Kommentaren und Anmerkungen ausgestatteter Band liegt nun vor, der, wie Ralf Schock in seinem Nachwort schreibt, die beklagenswerte, Zitat, massive Fehlerhäufung und Schlamperei der sechsbändigen Roth-Werkausgabe aus den Jahren 1989-1991 bei Kiepenheuer und Witsch ausbügelt. Im Nachwort beruft sich Schock auf die Korrekturen, die der Manesse Verlag bereits 2010 bei der Neuausgabe des Romans Radetzky-Marsch vornehmen musste, und führt selbst Beispiele an. Mit Beichte eines Mörders erzählt in einer Nacht liegt nun bei Faber und Faber noch ein weiterer Roman Josef Roths in neuer Aufmachung vor. Ediert nach der Erstausgabe aus dem Jahr 1936 im Amsterdamer Exilverlag Alerte Lange. Erschienen ist dieser Roman aus dem Spätwerk Roths in der Reihe Weltliteratur in illustrierten Ausgaben. Der Verlag verzichtet bei dieser Reihe auf Kommentare und Anmerkungen und lässt nach eigener Aussage Text und beigefügte Illustrationen für sich sprechen. In diesem Fall sind es die sehr gelungenen Farbzeichnungen von Klaus Waschk, die an die Werke von George Gross und Otto Dix erinnern. Als dieser Roman 1936 erschien, befand sich Josef Roth bereits seit 3 Jahren im Pariser Exil. Trotz seines steigenden und mehr zerstörerischen Alkoholkonsums gelingen Roth in dieser Spätphase noch einmal großartige Romane und Novellen, die insofern an das frühe Werk anknüpfen, als auch hier die Figur des Gescheiterten im Mittelpunkt steht, umspielt von dieser graziösen, süffisanten Ironie, die dem Rothschen Stil eigen ist. Aber es gibt auch einen spürbaren Unterschied. Zum einen wird in Roths Romanen die alte Habsburger Monarchie zunehmend idealisiert, zum Beispiel in den Romanen Radetzky-Marsch und die Kapuzinergruft. Zum anderen erhält die Ausweglosigkeit, in die Roths Romanhelden geraten, einen überpersönlichen und geradezu religiös-existenziellen Zug. Sie erscheint damit nicht nur als Ergebnis individueller Beschränktheit. Das Scheitern von Roths Figuren ist in dieser Spätphase einem offensichtlich ewigen Kreislauf von Unterwerfung und Herrschaft geschuldet. Im Roman »Beichte eines Mörders« erzählt in einer Nacht tritt zudem eine übernatürliche, diabolische Figur hinzu in Gestalt des aufgeputzten Jenő Lakatos, der die Schwächen des Ich-Erzählers Semjon Golubtschik geschickt ausnutzt.
Wir gingen also, der Herr Lakatos und ich. Erst als wir längere Zeit kreuz und quer durch die Straßen gegangen waren, bemerkte ich auf einmal, dass mein Begleiter hinkte. Er hinkte nur leicht. Es war kaum zu sehen. Es war eigentlich kein Hinken, sondern eher, als zeichnete der linke Fuß eine kleine Schleife, ein Ornament auf das Pflaster. Niemals seither habe ich solch ein graziöses Hinken gesehen. Es war kein Gebrechen, eher eine Vollkommenheit, ein Kunststück. Und gerade diese Tatsache erschreckte mich sehr. Ich war damals, müsst ihr wissen, ungläubig und außerdem auch noch unermesslich stolz auf meine Ungläubigkeit. Es schien mir, dass ich sehr gescheit sei, weil ich, trotz meinen jungen Jahren, bereits zu wissen glaubte, dass der Himmel aus blauer Luft bestehe und keine Engel und keinen Gott enthalte.
Obwohl er sich selbst permanent anklagt, durchschaut dieser Golubtschik die Erbärmlichkeit seiner Lebensgeschichte letztendlich nicht. blindwütig wegen verschmähter Liebe und verweigerter Anerkennung als Adelssohn, verdingt er sich als Spitzel der russischen Geheimpolizei und wird in mehrfacher Hinsicht schuldig. Ein düsteres Szenario, das einen Charakter zeigt, der den Suggestionen von Mächten verfällt, denen er nicht widerstehen kann. Was Konstruktion und Logik der verschlungenen Handlung betrifft, ist das vielleicht nicht Roths überzeugendstes Werk. Aber wenn man will, kann man darin eine hellsichtige Zeitdiagnose erkennen, die von Blindheit und Schuldigwerden in Zeiten des Despotismus erzählt. Josef Roth soll als jüdischer Flüchtling in Paris Tag ein, Tag aus im Café Tournon gesessen haben. Hier hatte er seinen letzten Arbeitsplatz, hier traf er Freunde, zumeist deutschsprachige Autoren wie Ernst Toller, Franz Werfel und Stefan Zweig. Vom Alkohol kam dieser begnadete Erzähler aus dem galizischen Brody, dieser österreich-ungarische Weltbürger, schon lange nicht mehr los. Josef Roth starb am 27. Mai 1939 in einem Hospital, wo er sich selbst überlassen blieb. 3 Monate später begann der Zweite Weltkrieg.
Angela Gutzeit zum 125. Geburtstag von Josef Roth und über 2 Neuauflagen seiner Werke. Der Roman Die Rebellion ist bei Wallstein erschienen, ediert und mit einem Nachwort von Ralf Schock. Die Beichte eines Mörders erzählt in einer Nacht hat der Verlag Faber und Faber wieder aufgelegt. Faber und Faber, werden Sie jetzt vielleicht fragen? Den Verlag gibt es doch gar nicht mehr. Stimmt und stimmt nicht. Faber und Faber wurde 1990 von Elmar und Michael Faber gegründet, von Vater und Sohn. Elmar Faber war zuvor Aufbauverleger gewesen, der Unseld des Ostens, wie er selbst sich nannte. Der Verlag bestand bis 2014. Michael Faber war ins Amt des Leipziger Kulturbürgermeisters gewechselt. 2017 starb Elmar Faber. In diesem Herbst geht Faber und Faber nun wieder an den Start, neu aufgelegt von Michael Faber und 2 Gesellschaftern. Ich habe Michael Faber gefragt, der frühere Verlag war in Ostdeutschland eine wichtige Adresse, aber durchaus von bundesweiter Bedeutung. Für welche Bücher stand der frühere Verlag Faber und Faber?
In einer gewissen Weise knüpfe ich auch heute wieder an die Gründungsidee, und zwar symbiotisch Literatur und die bildende Kunst miteinander ins Gespräch zu bringen. Das heißt, wir haben bevorzugt in allen Kategorien, also vom preiswerten Buch bis zum teuren Pressendruck und Künstlerbuch, die Suche angetreten, wie kann man die Literatur mit dem Bild quasi mit einer anderen Übersetzung in einer anderen Sprache, also miteinander versöhnen oder sie vielleicht auch als Kontrapunkte ins Geschehen setzen. Und ich glaube, das hat uns deutlich auch unseren Ruf gestärkt, dass wir eben ein ziemlich bedeutender Verlag in Deutschland waren, der genau dieses Experiment auch erfolgreich betrieben hat.
Jetzt könnte man ja hinterhältig sagen, Herr Faber, in diese Lücke ist in der Zwischenzeit, in der Ihr Verlag geruht hat, ja niemand gestoßen. Also gibt es vielleicht auch keine Nachfrage nach diesen illustrierten Büchern in hochwertiger Ausstattung, aber genau damit kehren Sie jetzt zurück.
Ja, der Ruf, dass man damit erfolgreich ein Unternehmen gründen kann, ist nicht besonders gut. Also man glaubt, es ist eine teure Angelegenheit und der Markt würde sozusagen das nicht hergeben. Anders als im Kinderbuch, wo man das als eine große Selbstverständlichkeit sieht, hat man das eben im Erwachsenenbuch doch über viele Jahre, Jahrzehnte durchaus nur randläufig betrieben. Aber genau das ist ja auch meine Geschäftsidee. Also wenig Konkurrenz heißt, man kann sich auch schneller einen Namen machen und ausbreiten. Und dass es etwas Wunderbares ist, also zu dem geschriebenen oder gesprochenen Wort sich auch eine bildnerische Idee zu entwerfen, das würden wahrscheinlich alle bejahen.
Sie haben ja ein wenig gezögert offenbar, bevor Sie jetzt wieder neu mit dem Verlag Faber und Faber an den Start gehen. 2016 haben Sie als Kulturbürgermeister in Leipzig aufgehört. Worin begründete sich das Zögern? In den Veränderungen, die in der Verlagsbranche in der Zwischenzeit passiert sind? Digitalisierung, Rückgang der Leserzahlen?
Nicht unbedingt. Es war einfach auch eine Lebenssituation für mich mit Mitte 50 Jahren, wo man nochmal sich neu orientiert. Und man muss sich ja auch die Verlegerei so vorstellen, man braucht einen Fundus, man muss viele vorhergehende Begegnungen haben mit Künstlern, mit Literaten, mit Gestaltern und so fort. Und ich habe mich einfach nicht unter Druck setzen lassen wollen und deshalb hat das dann einfach nochmal 2 Jahre gedauert, ehe ich tatsächlich dann den Verlag gegründet habe.
Als Würdigung ihres Vaters nun ist jetzt als erster Band im neuen Faber und Faber Verlag der Briefwechsel zwischen Elmar Faber und Christoph Hein erschienen. Der dauerte fast 35 Jahre. Wie viel Verneigung vor dem Vater und dem alten Verlag enthält das Programm und wie viel Neues, Eigenes fügen Sie jetzt dazu?
Eine große Verneigung, dieser von Ihnen angesprochene Briefband ist ja in einer gewissen Weise auch ein Memorial. Also das heißt, der Neustart beginnt gleich mit einer Erinnerung an den ursprünglichen Gründer und Kompagnon. Die Zusammenarbeit mit meinem Vater hat große Freude bereitet. Und insofern finde ich es einfach auch schön, so wieder zu starten.
Aber es gibt zum Beispiel auch ein Debüt in der deutschsprachigen Literatur im neuen Programm. Also Sie sehen schon auch, dass Sie den Anschluss ans Zeitgenössische gewinnen.
Unbedingt, auch wenn man natürlich bevorzugt in dem literarischen, bildnerischen Bereich auf kanonische Texte zurückgreift, muss man in der aktuellen Literatur natürlich zu Hause sein. Das Heute existiert nicht ohne das Gestern und das Gestern ist besser zu verstehen, wenn man sich mit der heutigen Atmosphäre, mit neuen Schreibarten auch beschäftigt. In diesen Spagat muss man sich hineinbegeben. Ich will das. Ich habe natürlich auch neben zwei Festen, die im Verlag arbeiten, natürlich auch gute Berater und Scouts und die mich auch aufmerksam machen. Denn man beherrscht natürlich den ganzen Kosmos alleine nicht mehr.
Herr Faber, vielleicht sagen Sie uns ein paar Sätze zu diesem Debüt, das in Ihrem Verlag erscheint, von Desiree Opella.
Desiree Opella, ich bin sehr beeindruckt, hat eine hohe Intellektualität und gleichzeitig ist es auch ein enormes Psychogramm, was sie entwerfen kann. Also für ein Debüt etwas sehr, sehr Großartiges. Ich bin davon überzeugt, dass sie sich einen Namen erschreibt und dass spätestens, wenn sie das zweite Buch auf den Tisch legt, wird man sich diesen Namen merken müssen. Desiree Opella.
Versuche ich mir zu merken, ich habe 17 Titel im neuen Programm gezählt, darunter Namen wie Josef Haslinger, Theodor Fontane, Paul Gerhardt, Javier Marias, Ingeborg Bachmann, völlig durcheinander, chronologisch natürlich. Ja. Das ist ein ziemliches Statement. Wollen Sie diese Schlagzahl halten?
Ja, wir werden es natürlich etwas anders strukturieren. Ich habe ein relativ üppiges Herbstprogramm jetzt hingelegt, aber das musste ich auch, weil ich wollte von Anfang an auch dem Buchhandel zeigen, in welcher Spannweite wir unterwegs sind. Im nächsten Jahr wird das anders sein. Da werden wir wahrscheinlich 6 oder 7 Titel im Frühjahr machen und dann nochmal etwa 10 bis 12 im Herbst. Da ist die Anstrengung dann, sagen wir mal, auf 2 Saisons verteilt und man ist dann auch nicht ganz so angespannt, wie ich das im Augenblick oder in den letzten Monaten war. Bei aller Freude, das weiß man, wir machen keine Taschenbücher, die einfach so durchrutschen, sondern diese Vielzahl an illustrierten Büchern oder eben auch unsere Buchkuriosa. Wir sind da ja auch auf dem Feld unterwegs, wo viele überhaupt nicht wissen, was passiert denn da eigentlich. Es macht Freude und ich hoffe, diese Schlagzahl einigermaßen halten zu können.
Wie viel Mut oder sogar Verwegenheit gehört denn dazu, Herr Faber, in Zeiten zurückgehender Leserzahlen einem Verlag, so wie Sie es jetzt tun, neues Leben einzuhauchen?
Wir bewegen uns ja eigentlich immer auf 2 Beinen, das sowieso als Menschen. Aber auch hier ist es so, es ist einerseits natürlich ein unternehmerisches Unterfangen und das möchte man natürlich auch mit einer klugen Ökonomie lange aufrechterhalten. Und gleichzeitig ist man ja auch im Idealen, im Diskursiven unterwegs. Das heißt, man hat auch einen geistigen Anspruch. Man möchte bestimmte Menschen miteinander ins Gespräch bringen, vielleicht das ein oder andere versöhnen oder vielleicht auch auf die ein oder andere Schwachstelle unseres Menschseins aufmerksam machen. Und wenn man beides ist, und das bin ich im Augenblick, also Geschäftsführer und damit für die Finanzen verantwortlich, wie eben auch verlegerischer Kopf, also der Programmmacher, bin ich natürlich in einer gewissen Weise immer mit mir selbst im Streit. Und gelegentlich gewinnt mal die eine Seite und gelegentlich dann die andere. Also eine gesunde Schizophrenie, würde ich mal das bezeichnen.
Ja. Möchten Sie, Herr Faber, für eins Ihrer neuen Bücher jetzt an dieser Stelle noch kurz besonders werben?
Also ich bin natürlich unheimlich glücklich, dass mir gelungen ist, denn hier war ich Lizenznehmer des Piper Verlags in München, die Rechte zu bekommen von Ingeborg Bachmanns ersten literarischen Werk. Es ist großartig, sie hat sich ja unmittelbar mit ihrem Erstling in die europäische Literaturgeschichte eingeschrieben und ich habe mit einem Münchner bilden Künstler Christian Mischke einen fantastischen Interpreten gefunden, der diese lyrischen Werke also tatsächlich, ich sage jetzt mal bildnerisch, interpretiert und übersetzt, also keinesfalls illustriert. Und irgendwie ist das mein Lieblingsbaby im Augenblick.
Michael Faber über seinen wiederaufgelegten Leipziger Verlag Faber und Faber. In Andruck, dem Magazin für politische Literatur, geht es heute ab 19.15 Uhr unter anderem um die Neuauflage von Theodor W. Adornos Vortrag »Aspekte des neuen Rechtsradikalismus«. Forschung aktuell hat gleich nach den Nachrichten neue Informationen dazu, was am 8. August in Russland explodiert ist. Tornado oder nuklearer Marschflugkörper? Das war's vom Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.